Bar Mensch. Ein Podcast des AWO-Kreisverbandes Bielefeld. Heute zu Gast
Tobias Kuberski.
Benaya Chuck.
Alter
37.
62.
Bei der AWO arbeite ich als
Berater im Jugendmigrationsdienst.
Einrichtungsleiter.
AWO ist
der neue Arbeitgeber, bei dem ich meinen Weg finden werde.
Der größte Teil meines Lebens.
Und ich bin
gespannt darauf, was mich in den nächsten 35 Jahren bei der AWO erwartet.
35 Jahre bei der AWO habe ich gerne gearbeitet bis jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörbar Mensch. Und die ist insofern besonders, weil ihr hörte schon, ein Doppelpack zu Gast ist. Herzlich willkommen, Benaya und Tobias. Toll, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr beide mal kurz vorstellen, was ihr beim AWO-Kreisverband Bielefeld eigentlich macht. Tobias beginnt als der Jüngere. Ist auch ein bisschen frech, ne?
Aber ist absolut okay.
Wir arbeiten im Jugendmigrationsdienst. Das heißt, wir beraten und begleiten junge Menschen bis 27 Jahren. Die meisten sind in den letzten Jahren neu zugewandert. Offiziell könnten wir auch Menschen beraten, deren Eltern nach Deutschland zugewandert sind. Mhm. Wir beraten als Haupttätigkeit, würde ich sagen, so in der Frage, was ist meine Lebensplanung hier? Also wie geht's weiter schulisch, mit Sprachkursen, beruflich? Was habe ich schon gelernt? Was möchte ich damit hier machen? Das ist so die Hauptaufgabe, für die wir finanziert werden. Was ein ganz großer Teil ist, der dazukommt, ist Hilfe im Verwaltungsdschungel. Also von Leistungen beantragen über Zugänge in Kurse zu bekommen, mit allen Fragen, die dann irgendwie noch so aufploppen, wenn man neu in einem Land angekommen ist. Bis hin zu, ich habe ein Hobby, das ich super gerne machen würde wieder, weil es mir irgendwie Halt gibt. Wie kann ich denn einen Chor finden oder so? Mhm.
Du hast es eben schon gesagt im Fragebogen, du bist frisch dabei.
Genau, ich bin frisch bei der AWO seit Juni letztes Jahr. Habe die Arbeit im Jugendmigrationsdienst tatsächlich aber schon fast 8 Jahre gemacht in Köln bei dem Anträger. Genau, und bin nach Bielefeld umgezogen, zwischendurch noch eine andere Station gehabt und jetzt bin ich bei der AWO angekommen.
Und das unterscheidet dich ein bisschen von Bernard, der seit 35 Jahren da ist. Bernard, erzähl, was machst du aktuell bei der AWO?
Aktuell bin ich, so wie Tobias auch, Einigungsberater und gleichzeitig aber auch Einrichtungsleiter für den Jugendmigrationsdienst, für das Programm Respect Coaches und für die Migrationsberatung für Erwachsene. Und da greife ich so ein bisschen so einen Ball von Tobias auf, Verwaltungsarbeit. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Ich meine jetzt nicht Verwaltungsarbeit für die Klienten, sondern wirklich für die AWO, für die Finanzierbarkeit. Ja, ansonsten unterscheidet sich meine Arbeit eigentlich wenig von der Arbeit von Tobias. Ergänzend dazu vielleicht nur noch, dass unsere Arbeit sehr vielschichtig ist. Das gehört dazu, Netzwerkarbeit, Kontakte herstellen, Fortbildung auch wahrzunehmen, Fortbildung auch vielleicht anzubieten, neue Konzepte vielleicht zu entwickeln, neue Programme ins Programm Jugendmigrationsdienste heranzuholen. Also die Arbeit ist sehr vielschichtig, macht allerdings auch sehr viel Spaß.
Wenn du jetzt auf Tobias guckst, der gerade so frisch dabei ist, kannst du dich selbst noch so an deine Anfänge erinnern und deinen Spirit, sagen die jungen Leute, ja?
Spirit, ja und nein. Und jetzt kommt vielleicht so ein kleiner Vergleich auch zwischen den damaligen Zeiten und jetzigen Zeiten. Also wir haben viel mehr vor Ort mit Menschen zusammengearbeitet, als das meine neuen Kollegen oder neue Kollegen überhaupt jetzt zu machen. Wir haben viel mehr Gruppenangebote mit Jugendlichen angeboten und die Arbeit war eine ganz andere. Mhm. Also angefangen von vielen Freizeiten, Wegfahren, Elternkontakte mehr, Fliegen. Also die Arbeit ist kaum vergleichbar miteinander.
Was hat sich denn verändert?
In erster Linie würde ich sagen Digitalisierung.
Ja.
Schnelllebigkeit. Die Arbeit tendiert immer mehr dahin, die Menschen hier, ich sag das mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, in Brot und Arbeit zu bringen. Obwohl wir natürlich den Jugendlichen als ganzheitlich sehen sollten. was dann nicht unbedingt jetzt so gewollt ist.
Mhm. Und dennoch ist es ein wichtiger Punkt, der für dich immer eine Rolle gespielt hat und den du vielleicht auch an Tobias jetzt noch weitergibst. Also Tobias, vielleicht die Frage an dich, wie profitierst du von Bernards Erfahrungen, von seinem Blick?
Ich glaube, es hilft sehr, Dinge einzuordnen. Also auch unsere Arbeit ist ja eine, die sehr auch im politischen Rahmen stattfindet. Also viele Sachen, die politisch diskutiert werden, haben relativ schnell Auswirkungen auf unsere Arbeit. Und das hilft schon, wenn da jemand beisitzt, der sagt, ach, die Diskussion haben wir auch schon dreimal erlebt. So, also die politische Großwetterlage schwankt mal dahin und mal dahin und man wird das überleben, so als Dienst und auch für die Menschen, die da sitzen. Das, glaube ich, hilft sehr.
Hast du so ein bisschen Unaufgeregtheit? Bernard, ist das das, was du mitvermitteln kannst?
Na, zumindest glaube ich schon, dass ich gewisse Gelassenheit auch vermitteln kann.
Mhm.
Also in den letzten 35 Jahren habe ich auch einiges miterlebt in der sozialen Arbeit. Das hat jetzt absolut nichts mit meinen Arbeitgebern, mit der Arbeiterwohlfahrt zu tun, sondern mit der gesamtpolitischen Lage, sozialen Lage. Ich verstehe so gewisse Entscheidungen einfach von der Politik nicht, Bezug nehmend auf Migration, gerade das, was uns beide betrifft in unserer Arbeit. Was die Zukunft des Landes betrifft, das ist mir sehr wichtig. Also wir tauschen schon, glaube ich, recht intensiv aus, Tobias und ich und auch die Kollegen, die noch mit im Büro sitzen. Das ist aber auch so mit ein Hauptgrund gewesen, weshalb ich auch bei der Arbeiterwohlfahrt gelandet bin. Also diese sozialen, sage ich mal, Ansichten verbunden mit Ökologie, Ökonomie auch irgendwo. Das war mir eigentlich damals schon nicht fremd. Und das ist auch das, wo ich mich voll auch identifizieren kann. Ich meine, man hört es auch in meinem Akzent. Ich bin auch selbst Migrant. Und daher war die Arbeiterwohlfahrt schon irgendwo mal für mich ja so ein Glücksfall, dass ich in den 90er Jahren überhaupt eine Arbeit gefunden habe, geschweige denn bei der AWO. Es war damals für mich absolut okay und gut.
Glaubst du, dass deine eigene Migrationsgeschichte es dir bei der Arbeit nochmal sehr erleichtert hat? Habe ich das richtig verstanden? Also auch Menschen mit Migrationsgeschichte vielleicht auch nochmal besser zu verstehen, ist das so?
Ja, am Anfang mit Sicherheit so war es auch, jetzt manchmal auch, aber am Anfang meiner Arbeitszeit fand ich das gar nicht mehr so als Vorteil gegenüber den Behörden. Also das war gar nicht so witzig, sich manchmal so die Leute anzuhören und auch in die Augen zu gucken, dass man eigentlich nicht so vollwertig anerkannter Mitarbeiter ist bei der AWO, sondern irgendwo so unterqualifiziert worden ist, aufgrund dessen, weil man vielleicht einen Akzent gehabt hat, was mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Also diese Sichtweise ist meine persönliche Sichtweise, aber die kann ich einfach so ganz deutlich auch artikulieren, dass es wirklich so gewesen ist.
Ja, was dir aber heute im Verständnis in der Arbeit dann vermutlich auch nochmal hilft, oder?
Absolut. Das kann ich nur so bestätigen. Also für die meine, für die Arbeit, ich glaube auch für die Arbeit, die wir beide machen, aber auch für die Migrationsberatung für Erwachsene. Es ist sehr, sehr wichtig, so ein bisschen das vor Augen zu führen, was die Menschen auch mitgebracht haben, welche Schicksale sie auch mitgebracht haben. Und dass es manchmal auch sehr, sehr lange Weg ist, überhaupt hier anzukommen.
Und also da glaube ich tatsächlich, dass die persönliche Erfahrung einem da auch in der Beratungsarbeit weiterhilft. Also ich kann dieses Gefühl von, ich lebe in einem mir völlig unbekannten Land, in einer völlig unbekannten Gesellschaft, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich kann das irgendwie rational erfassen, aber ich merke das schon manchmal in der Beratung, dass ich das Emotionale dahinter nicht so greifen kann, weil ich diese Erfahrung nie gemacht habe.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied.
Und für dich dann natürlich dann auch bereichernd, jemanden wie Bernard an deiner Seite zu haben, kann ich mir vorstellen.
Tatsächlich ja. Also wir sind auch schon in die persönlichen Geschichten gekommen, ne? Also wie war deine Situation, als du nach Deutschland gekommen bist und so. Das, ja.
Bernard, was lernst du von Tobias?
Zuverlässigkeit. Sehr hohe Fachkompetenz. Umgang mit digitalen Medien. Was Tobias bei uns angefangen hat zu arbeiten, ich glaube, mit den ersten Worten, die ich an ihn gerichtet habe. Also es ist nicht nur so, dass es in eine Richtung geht, dass er irgendwie was von mir mitbekommt und lernt. Und ich lerne nach wie vor gerne und ich habe mittlerweile nach fast 9 Monaten sehr viel auch von Tobias gelernt. Das ist schön, da sind alle.
Ja, das, ich finde das immer so toll, wenn man junge Kolleginnen und Kollegen hat, ne, oder jüngere, wie auch immer, ne, und sich gegenseitig dann vielleicht nochmal irgendwie weiterentwickelt. Super. Ja. Ja.
Tobias hat eine sehr große Fachkompetenz, was den rechtlichen Bereich betrifft. Ich würde ja nicht sagen, dass ich vielleicht unwissend bin, aber nicht so vertieft wie er.
Ja.
Das heißt, ich habe immer noch jemanden an der Hand, wo ich den Fall mal durchdiskutieren kann.
Ja, toll.
Und das ist so eine Geschichte, wo ich mir sage, das muss eigentlich so ein Team sein. Und gerade wenn man so eng auch zusammensitzt in einem Büro, also das Büro, was wir haben, ist nicht größer als sein Studio hier. Da sind wir sitzen. Da bleibt natürlich auch einiges nicht verborgen, ob man heute Kopfschmerzen hat oder vielleicht es einem nicht so ganz gut geht oder ob die Familie irgendwas hat oder weiß ich was immer. Und diese Offenheit, dieses Vertrauen zueinander zu haben, ist super wichtig für eine Arbeit, die man ja in so engen Räumlichkeiten auch gestalten muss.
Super wertvoll. Zumal ihr ja auch einen Arbeitsalltag habt, kann ich mir vorstellen, der ja auch durchaus von Emotionalität geprägt ist, ne? Also bei aller fachlicher Expertise und bei allen behördlichen Gängen, die ihr natürlich aus dem FF beherrscht, ihr seid jeden Tag mit Lebensgeschichten konfrontiert, ne?
Auf jeden Fall. Und also das, da ist es schon auch wirklich wertvoll, dass man das hinterher im Zweifelsfall mal reflektieren kann, zu zweit, zu dritt. Also klar, natürlich nie in die Person gehen, ne? Aber so im Rahmen von Reflexionsgesprächen mal zu gucken, boah, das war echt irgendwie eine schwierige Situation heute, oder mich auch mal aufzuregen im Nachhinein, was der Mensch schon aushalten musste, der mir gegenüber saß oder so. Also auch Emotionen, die man vielleicht im Beratungsgespräch gar nicht so hat, also nicht so äußert, vielleicht sie hinterher nochmal wieder irgendwo raushauen zu können.
Ja, auch nochmal die professionelle Schale ein bisschen aufknacken können, ne?
Ja, genau.
Ja. Was sind das für Geschichten? Könnt ihr vielleicht Beispiele nennen? Weil ich frage das deshalb, weil für viele Außenstehende das, glaube ich, gar nicht klar ist, was Menschen, die in unser Land gekommen sind, eigentlich alle schon erlebt haben. Da machen sich viele, glaube ich, überhaupt gar kein Bild. Könnt ihr vielleicht Geschichten erzählen?
Also ich glaube, dass die Bandbreite ist unglaublich groß, auch der Menschen, die uns gegenüber sitzen. Das geht von dem, was man vielleicht als erstes auch so im Blick hat, wenn man über Migration im Moment nachdenkt. Junge Männer, die aus Syrien oder Afghanistan zu uns gekommen sind, wo die Geschichten, so unterschiedlich wie sie sind, glaube ich, alle darauf hinauslaufen, dass es ein großer Kampf für die Menschen war, in diesem Land hier anzukommen. Also der Weg wirklich weit und beschwerlich und mit im Zweifelsfall persönlichen Verlusten auf dem Weg, mit vielleicht auch Jahren in anderen Ländern, wo man immer dachte, ich will weiterkommen, ich will nach Deutschland kommen. Und dann hier das Gefühl zu haben, es wird mir trotzdem schwer gemacht. Also jetzt habe ich das geschafft. Und trotzdem habe ich immer häufig das Gefühl, ich soll hier gar nicht sein. So. Sind aber auch Menschen bei uns, die, sagen wir mal, aus einem südamerikanischen Land kommen, mit Au-pair nach Deutschland gekommen sind, gesagt haben, das ist ein Land, in dem ich wohnen möchte, auch wenn ich manchmal feststelle, ihr seid so kalt und das Land ist kalt auf der einen Seite und die Menschen sind manchmal komisch und trotzdem will ich hier bleiben und ich habe schon eine gute Ausbildung, wie kann ich denn hier meine Zukunft sichern? Und auch da tatsächlich häufig vor eine Wand rennen, weil sie irgendwie merken, okay, ich habe zwar eine Ausbildung, aber da sagt mir vielleicht jemand, naja, aber so gut wie eine Deutsche ist die auch nicht. Oder ja, du könntest vielleicht hier bleiben, für das Visum müsstest du aber eigentlich nochmal zurückfliegen und nochmal ein neues Visum beantragen. Und die Wartezeit bei den Botschaften, na gut, das könnte vielleicht auch ein Jahr dauern. Und dann darfst du vielleicht irgendwann wiederkommen, wenn es denn den Arbeitsplatz noch gibt, den du dann haben wolltest. So. Und dahin, auch wenn das keine Kriegsgebiete sind, aus denen die Menschen kommen, hängen dann natürlich auch Zukunftsplanung, Lebensschicksale dran und das ist also auch da Verzweiflung, wenn man merkt, okay, ich komme damit nicht weiter mit dem, was ich gerne will.
Ich glaube, eine Äußerung, wenn ich das so ein bisschen ergänzen darf, Tobias, ist eigentlich eins wichtig. Wir haben auch irgendwo eine sozialpolitische Aufgabe in unserer Tätigkeit Und die sehe ich zumindest in den Verwaltungsdschungelbau zum Beispiel. Mhm. Deswegen kann ich auch deine Frage gar nicht so mit einem Satz beantworten.
Ja, glaube ich.
Die einzigen Schicksale, natürlich könnte ich jetzt vielleicht eins erzählen, wo die Tränen auch kämen. Aber darum geht's ja gar nicht. Uns geht es eigentlich auch immer weniger darum, den jungen Menschen so weit zu helfen, dass sie hier nach einer gewissen Zeit sich eingelebt haben und hier so ein bisschen das Gefühl haben, hier bin ich zu Hause.
Mhm.
Ich sag's nicht mal in die Heimat, weil das ist auch wieder eine Definitionsfrage.
Ja.
Aber zumindest zu Hause. Und wenn ich in den letzten Jahren erlebe, inwieweit eigentlich die Migrationspolitik nach außen als die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland gesehen wird und wie viele Schwierigkeiten die Menschen haben, überhaupt hier Fuß zu fassen. Und ich habe das eigentlich als Beispiel ganz deutlich 2004 gesehen, als ich mit einer deutschen Delegation in Russland in Jekaterinburg gearbeitet habe. Und wir sind bei den Russen damals im Rathaus gewesen und die Kollegen konnten nichts lesen, weil das war ja kyrillisch. Und so konnte ich mir meine Jugendlichen damals vorstellen, die hinkommen aus anderen Ländern und vielleicht die lateinische Schrift nicht können. Und jetzt müssen sie zurecht hier kommen und von allen Seiten kommt Druck. Du musst die Sprache lernen, du musst deine Verwaltung irgendwo im Griff bekommen, du musst deinen Lebensunterhalt sichern. Was ist eigentlich, wenn man so 19, 20 ist, vergleichbar mit den Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind? Mhm. Welche Träume haben die hier? Und welche Schwierigkeiten haben sie auch und vielleicht nicht, und damit kommen sie auch nicht zurecht. Und was ist mit den jungen Migranten? Also wieder dieses Ganzheitliche, den ganzen Menschen zu sehen. Und die wenig in meinen Augen nach wie vor Koordination der Verwaltung, auch der politischen Willen in der Bundesrepublik existiert, damit wir wirklich auch die Menschen, die zu uns kommen, hier arbeiten, Steuern bezahlen und die gesamte Gesellschaft aufrechterhalten. Jetzt bin ich sehr politisch geworden. Aber
gehört dazu,
wirklich das auch ändern. Auch vielleicht die Vision zu haben, wo muss die Bundesrepublik in 20 Jahren hinkommen, damit wir auch dementsprechend unseren Lebensstandard erhalten können.
Nach 35 Jahren und all den Erfahrungen, die du hast, gibt es Beispiele, wo du sagst, es geht mir immer noch durch den Kopf und es sind Dinge, die mich beschäftigen?
In der langen Tätigkeit als Eingliederungsberater habe ich einige Fälle erlebt und zu manchen Jugendlichen habe ich bis heute noch Kontakt, weil die einfach so arbeitsintensiv gewesen sind und mittlerweile sind das Freunde geworden. Aber vielleicht, um ganz aktuell dabei zu bleiben, also wir haben letztes Jahr auch in der politischen Landschaft gesehen, dass sehr viele Kürzungen eigentlich im sozialen Bereich angedacht waren, auch in der Migrationsarbeit. Nur am Beispiel von einer jungen Dame, die aus Afghanistan geflohen ist und hier in den Leistungen des Jobcenters sich befindet. Und hier geht es einfach mal um weitere Förderung. Also eine junge, intelligente Frau, es geht eigentlich um Übersetzung, bezahlte Übersetzung, um Anerkennung, damit sie auch weiter in der Bundesrepublik auch vielleicht Ausbildung machen kann, studieren kann. Und hier sagt das Jobcenter ganz klar, wenn du studieren möchtest, bezahlen wir keine Übersetzung. Weil du musst eigentlich Ausbildung machen oder in Arbeit gehen. Gleichzeitig kommt aber sowas wie Grunderlass, meine ich zumindest, dass die weitere Sprachförderung bis B2-Niveau nicht mehr gefördert werden. Das heißt, da mache ich auch wieder so einen Schwenk. Wie soll ich den jungen Menschen helfen, wenn mir die ganzen Instrumentarien, die ganzen Werkzeuge weggenommen werden, um sie weiter auch zu fördern? Und gleichzeitig wird uns mitgeteilt, dass auch in unserem Bereich Hochschulgarantiefonds Finanzierung auch komplett weggestrichen werden sollen. Also es ist ganz schön schwierig, nicht nur für mich, ich glaube für meinen Kollegen Tobias genauso.
Mhm. Auf der anderen Seite, ihr könnt an ganz vielen Ecken und Enden helfen. Sind es glückliche Momente? Sind es befriedigende Momente? Bernhard nickt ganz.
Gibt's auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn es die nicht gäbe, würden wir die Arbeit nicht noch weitermachen.
Mhm.
Also natürlich ist es neulich, ich habe einer jungen Frau Bewerbungen geschrieben und wir hatten uns eine Woche später getroffen, um nochmal weiterzuarbeiten. Und während sie in dem Termin saß, sagte sie, oh, guck mal, ich habe eine E-Mail gekriegt, ich bin eingeladen zum Vorstellungsgespräch.
Mhm.
So, und das ist so, ne, der Moment, wo man, also auf der einen Seite denkt man, Da habe ich ja dann anscheinend auch nicht alles falsch gemacht.
Ja, das ist schön.
Auch schön gegenüber der Person, die dem, aber es macht ja auch was mit einem selber. So, also man denkt, juhu, da hat man wirklich einen Unterschied gemacht.
Bernhard, du hast auch ganz kräftig genickt gerade.
Naja, ohne die positiven Beispiele, ich glaube, würde ich nicht die Arbeit machen.
Ja, klar. Ja.
Weil das Negative, also nicht Negative, das ist so ein verkehrtes Wort. Also die Arbeit an sich mit Menschen und die Beratungstätigkeiten, die sind immer sehr intensiv oder oft intensiv und nicht immer einfach. Aber mir geht's eigentlich mehr um die Menschen. Die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind nett, wollen auch. Mir geht's um die Außenstrukturen, die ich vorhin beschrieben habe.
Mhm.
Die sind so schwierig.
Ja.
Um die durchzubrechen. Das kostet uns mehr Kraft, als die Arbeit wirklich mit der Person, die vor uns sitzt.
Er hängt unmittelbar an der Politik, ne? Ja.
Also das ist wirklich so, dass viele politische Entscheidungen, also das war 2015, 16, 17 so, das ist jetzt auch wieder so.
Ja.
Vieles, was tagesaktuell diskutiert wird, ist in 2 Monaten wirklich, sitzt vor uns quasi als Betroffener.
Mhm. Ja.
Das ist manchmal anstrengend, aber es macht natürlich auch einen Reiz aus.
Nur vielleicht ganz kurz ergänzen, also auch das letzte Jahr, da ich sage das ganz offen auch, und das habe ich auch unserem Vorstand gesagt, also was die auch im positiven Sinne mit den Kollegen gemacht haben, dass sie ihnen keine Kündigung ausgesprochen haben, dass sie bis zum letzten Drücker gewartet haben über die politischen Entscheidungen. Die kam erst 5 Tage vor Weihnachten. Das rechne ich auch meinen Arbeitgeber sehr hoch an.
Ja.
Das darf man aber nicht vergessen. Ja, Arbeitgeber macht das auch. Aber das, was die Politik mit den Menschen, die die Arbeit machen oder gemacht haben, welche Auswirkungen das auf alle hat, dass die Institutionen auch teilweise zugemacht worden sind, im Zuge auch ganz prekäre Situationen in der Welt.
Mhm.
Also mein Kollege Tobias ist zum Beispiel sehr auch da involviert und arbeitet mit dem Programm Antirassismus, was für uns auch sehr wichtig ist. Und das ist auch ein Teil unserer Arbeit.
Ja, wichtiger als je zuvor.
Auf jeden Fall. Also das war tatsächlich so eine Erfahrung, die ich jetzt ganz konkret bei der AWO gemacht habe, dass ich, als ich hier angefangen habe, gesagt habe, ich habe in Köln schon viel im Rahmen rassismuskritischer Arbeit gemacht. Ich weiß, es gibt hier in Bielefeld, das Bielefelder Netzwerk rassismuskritischer Arbeit. Ich würde da gerne mitarbeiten. Und sofort quasi vom Vorstand kam, gute Idee, mach das.
Mhm.
Wir haben schon einen Kollegen da sitzen und guckt mal, was ihr machen wollt. So. Und das führt jetzt dazu, dass wir im Rahmen der Aktionswochen gegen Rassismus gucken, dass wir die AWO-Angebote ein bisschen koordiniert haben, auch von der Abfolge her, dass wir eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit machen wollen. Und da, glaube ich, auch für die nächsten Jahre noch weitergehen können.
Ja.
Also auch gucken können, vielleicht, wo haben wir als Träger blinde Flecken? Also auf unsere eigene Arbeit rassismuskritisch drauf zu gucken, ist, glaube ich, die nächste Herausforderung.
Mhm. Aber auch super wichtig. Aber dafür ist auch die Offenheit im Haus da, ne?
Habe ich bis jetzt den Eindruck.
Ja. Ja, super wichtig. Und also, ne, man kann, glaube ich, bei euch den Themenkomplex Politik einfach nicht außen vor lassen. Also, ne, ihr seid unmittelbar davon betroffen. Und wenn wir noch einen politischen Blick gerade werfen wollen auf all die Menschen, die aufstehen und sagen, wir positionieren uns gegen rechts, was macht das mit euch?
Es macht sehr viel Mut, aber ich muss auch zugeben, ich gucke mir die Demos an und ich stelle fest, wie viel Zuspruch da auch kommt aus regierenden Parteien. Was natürlich sehr wichtig ist. Also es ist super gut, einen großen Block zu formen gegen Rassismus, gegen rechtsextreme Ideen von Remigration und an. Es ist aber auch die Frage, was machen politische Entscheidungen im Moment mit der Situation, mit dem Diskurs, in dem das entsteht. Und da finde ich es schwierig, wenn man in der realen Arbeit merkt, was für Entscheidungen sind getroffen worden, was für Auswirkungen hat das, dass jetzt einfach auf einmal alle wieder zusammen demonstrieren.
Ja. Dennoch, jetzt abgesehen von all den Politikerinnen und Politikern, die sich äußern, dass das Volk, in Anführungszeichen, gerade sagt, nein, wir lassen uns das nicht gefallen, wir wollen das nicht, ist das für euch wichtig? Gerade auch im Hinblick auf eure Arbeit und die Ressentiments, die ihr ja auch immer wieder erlebt.
Das ist wichtig und ich glaube auch, dass das Menschen Mut gibt. und zu sehen, die Gesellschaft steht auf. So. Mhm. Also, und trotzdem ist es natürlich auch einfach aufzustehen gegen Rechtsextremismus. Und irgendwo kann man, also ich glaube, die Strukturen, in denen wir aufwachsen, sind welche, die auch in vielen Punkten rassistisch geprägt sind, so wo jeder sich hinterfragen könnte. Und es ist natürlich sehr einfach, gerade zu sagen, wir gegen die AfD. Aber ja, nicht so viel hinterfragen zu müssen, was ist denn mein Teil in dem System.
Ja. Wolltest ergänzen, ne?
Schon immer politisch interessiert gewesen. Und ich sehe eigentlich auch, dass die jetzige Situation auch teilweise, dass es die Fehler der Vergangenheit jetzt aufdeckt.
Mhm.
Eigentlich, dass alles, was wir jetzt erlebt haben oder erleben auch, das sind teilweise die Blüten der Vergangenheit. Es reicht nicht nur aus, in der Politik sich immer alles über die Finanzierbarkeit und über die finanziellen Mittel zu definieren, sondern auch wirklich überparteilich auch zu gucken, das, was ich schon gesagt habe, was ist in 20 Jahren mit der Bevölkerung, der Gesellschaft.
Was wünschst du dir denn für die nächsten 20 Jahre?
Ich wünschte mir einfach eine Gesellschaft und eine Politik, die miteinander redet und eine Zukunft für die Gesellschaft und für die jungen Leute auch entwickelt. Das wünsche ich mir. Also für meine Arbeitskollegen, die wesentlich jünger sind als ich, die vielleicht die Möglichkeiten haben, auch in diesem Land sich nicht nur finanziell abgesichert zu fühlen, sondern auch Geborgenheit zu Hause zu haben.
Und Tobias?
Ich glaube, es wäre unglaublich wichtig für uns als Gesellschaft, wenn wir zu einer Stimmung kommen, in der Menschen, die in unser Land kommen, keine Bedrohung sind. Also das, glaube ich, ist auf der einen Seite wirtschaftlich ein wichtiger Aspekt, so, aber es ist auch einfach einer für die gesellschaftliche Kultur und das Zusammenleben. So. Und ich will eigentlich nicht in einer Gesellschaft leben, in der wir uns nicht bedroht sehen von anderen Menschen.
Ich glaube, ein schöneres Abschlusswort gibt es nicht. Tobias, Benner, vielen, vielen Dank für eure Einblicke und alles Gute.
Dankeschön, dir auch.
Danke.
Das war Hörbar Mensch, ein Podcast der AWO Bielefeld.